darf nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Ringen auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf den dritten Kampftag der Ringer-Bundesliga am Wochenende und da haben wir einiges zu bieten. Sachsen-Derby, wir haben den Meister mit der weißen Weste, wir haben die Hochzeit des Trainersohns und ja, diverse weitere Geschichten rund um diesen dritten Kampftag. Viele Stimmen von den Beteiligten aus den Hallen und gleich auch noch unseren Experten Benno Krieger mit an Bord. Also rundes Programm heute hier wieder beim Ringer-Podcast auf meinsportradio.de. Ihr seid mit dabei, bleibt dran. Die nächsten rund 50 Minuten hier auf meinsportradio.de, die haben es auf jeden Fall in sich. Und wir starten gleich mit unserer Zusammenfassung der Ringer-Bundesliga im Südosten.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Und wir starten unsere Zusammenfassung des dritten Kampftags der Ringer Bundesliga im Südosten und schauen auf das Sachsen-Derby. Pausa Plauen empfing nämlich Erzgebirge Aue und ich empfange jetzt hier in der Sendung unseren Experten Benno Krieger. Hallo Benno.
Hallo Malte.
Ja, dann lass uns auf dieses Duell gucken, auf dieses Sachsen-Derby, das am Ende von Erzgebirge Aue mit 15-10 gewonnen wurde. Wenn wir uns an die letzten beiden Wochen erinnern, da haben wir ja drüber gesprochen, Pausa Plauen doch mit einigen verletzten Problemen in die Saison gestartet. Wie hast du das Duell gesehen? Wie würdest du es einschätzen, dieses 15-10 am Ende für Erzgebirge Aue?
Also von vornherein muss man ganz klar sagen, Aue hat 7 Einzelkämpfe gewonnen, Pausa Plauen 3 Einzelkämpfe gewonnen und mit 3 Einzelkämpfen kann man einfach keinen Kampf gewinnen. Natürlich, die Verletztenproblematik kommt hinzu. Am schwerwiegendsten meiner Meinung nach ist der Ausfall von Maximilian Schwabe in der 86-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil. Hinzu kommt, dass bei Pausa Plauen diesmal auch wieder der Schwergewichtler gefehlt hat, mit Rafael Krajewski. Der hätte natürlich auch den Kampf enger gestalten können im Schwergewicht gegen Nico Schmidt. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Auer auch auf der Matte das sehr stark gemacht haben. Hier möchte ich die beiden polnischen Ringer hervorheben auf Auer Seite, denn einmal in der 98-Kilogramm-Klasse im freien Stil gab es ein ganz enges Duell zwischen Kamil Skaskiewicz und Mateusz Filipczak. Hier ist es so, dass Skaskiewicz eigentlich der erfahrene Athlet ist, der schon mehr Jahre auf dem Buckel hat in der Nationalmannschaft Polens. Und der hat den Kürzeren gezogen gegen Mateusz Filipczak. Das war sicherlich einer der Schlüsselkämpfe an diesem Kampftag. Und auf der anderen Seite Mariusz Losz, der Altmeister in der 61-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil, der gegen Tomasz Stödök, den Ungarn, dann noch mit 2-0 relativ klar gewonnen hat. Hinzu kommt dann auch noch, dass Krosno Imate seinen ersten Kampf in dieser Saison für Aue bestritten hat. Und das hat man natürlich auch deutlich gesehen. Er hat 3 Punkte geholt, seinen Kampf 13-0 gewonnen. Und das waren meiner Meinung nach die drei, die da wirklich wichtige Punkte geholt haben auf der Seite vom FC Erzgebirge Aue.
Aue hatte ja in der letzten Woche gegen Greiz verloren, das andere Sachsen-Derby quasi verloren gehabt. Plaue ist in der nächsten Woche gegen Greiz dran. Wie würdest du denn jetzt den Saisonstart von Aue einschätzen? 2-2 Punkten nach zwei Spiel- oder nach zwei Kampftagen. Ist es das, was die Aue sich so ungefähr vorgestellt hat?
Ja, also bei Aue ist man ja auch bodenständig, so kennt man sie auch früher noch, als sie gegen noch stärkere Mannschaften auch aus dem Westen gerungen haben. In erster Linie geht es bei Aue auch darum, die Talente weiterzuentwickeln, wie man sie auch jetzt zum Beispiel hat, wie man auch jetzt zum Beispiel auf Niklas Off blicken kann in der 75-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil. Da ist es gelungen, einen starken Bundesliga-Ringer schon heranzuwachsen. Ja, insgesamt kann man schon zufrieden sein. Jetzt der erste Saisonsieg war schon ein Muss sozusagen, weil man mit den Ungarn, mit den Polen doch eine starke Mannschaft da hatte. Allerdings muss man auch sagen, dass die Greizer da schon eine starke Mannschaft hatten. Und man muss auch dazu natürlich sagen, dass Aue da auch noch einige Verletzungen hatte, beziehungsweise einige Leute nicht verfügbar waren. Deswegen ist es schon okay. Man muss halt jetzt schauen, wo die Reise hingeht. Beim FC Erzgebirge Aue, es wird natürlich schwer, sich unter die besten drei zu qualifizieren in der Gruppe, weil ich da jetzt schon Burghausen, Greiz, Halberg-Moos und Nürnberg sehe. Sollte es Aue schaffen, unter die besten drei zu kommen, wäre das schon eine dicke Überraschung.
Und zu den Halberg-Moosern, da kommen wir gleich in der Sendung nach diesem sehr engen Kampf zwischen Pausa und Aue mit unserem Experten Benno Krieger. Benno, vielen Dank dafür. Eine klare Sache war dagegen das Bayern-Derby. Hallberg-Moos empfing den TSV Westendorf und fuhr zu Hause den nächsten Heimsieg ein. Die Hallberg-Mooser zu Hause eine absolute Macht, diesmal mit 26-7 gegen den TSV Westendorf. Äußerst klar und auf den ersten Blick etwas überraschend, aber wenn man genau hinschaut, dann doch ein bisschen weniger überraschend, denn die Westendorfer, die waren mal wieder stark ersatzgeschwächt an den Start gegangen. Daniel Gastel und Murazi Mechlitze aus der Ukraine, die konnten nicht mitringen, also die beiden Kämpfer aus den Kategorien Freistil 98 Kilogramm und griechisch-römisch 130 Kilogramm waren nicht dabei und das bedeutet dann auch, dass Westendorf in diesen beiden Kategorien schon mal gar nicht wettbewerbsfähig ist. Ansonsten 8 Eigengewächse für Westendorf auf der Matte und die waren am Ende klar unterlegen. 5 Vierer gab es insgesamt für den SV Hallberg-Moos und am Ende eben auch diesen klaren 26-7 Erfolg. Hallberg-Moos behält also zu Hause die weiße Weste und aktuell in der Ringer-Bundesliga Südost insgesamt behält die weiße Weste Wacker Burghausen. Die setzen sich mit 14-10 bei Johannes Nürnberg durch. Allerdings ist das Ergebnis zunächst vorläufig, denn Erik Thiele, der muss noch einen Nachholkampf bestreiten gegen Ahmed Bataev. Wird er in der Freistilklasse bis 98 Kilogramm noch an den Start gehen können. Thiele, der war in Russland mit der Nationalmannschaft unterwegs und von daher konnte er an diesem Wochenende eben nicht ringen. Der Nachholkampf, der war aber im Vorfeld beantragt und wird auch in den nächsten Tagen dann noch durchgezogen. Das Ergebnis von 14-10 für Wacker Burghausen, also aktuell erstmal nur vorläufig. Aber es war ein spannender Wettkampf, ein toller Ringerabend und das bestätigte am Mikrofon unseres Kollegen Udo Schmidt dann auch Jürgen Löblein, der Vorstand von Wacker Burghausen.
Jürgen, wie hast du den Kampf gesehen? Aus deiner Sicht ist alles nach euren Vorstellungen gelaufen oder ist irgendwas schief gelaufen, wo ihr nicht damit eingerechnet
habt? Also ich denke, es ist jetzt hier nicht schief gelaufen. Es war ein ganz, ganz starker Bundesliga-Kampf und ich bin froh, wenn wir sowas in der Bundesliga sehen. Es war ein herrlicher Kampf, es war ein ausgeglichener Kampf und wir haben uns im Endeffekt durchgesetzt. Jetzt haben wir den Nachholkampf von Erik Thiele und werden sehen, wer im Endeffekt der Stärkere war. Im letzten Fall geht es für uns unentschieden aus, aber das war ganz, ganz herrlich. Wir haben natürlich damit leben müssen, dass der Andreas Mayer heute den Fabian vertreten muss, was aber absolut verständlich ist aus sportlicher und aus persönlicher Sicht. Und wir wissen, dass wir mit Fabian noch immer gleich so stärker sind.
Welchen Kampf möchtest du besonders hervorheben? Im Prinzip waren ja die Ergebnisse fast wie eingerechnet. Ein Spitzenkampf Magomed Gaziev gegen Sönet Demirtas war sicherlich vorher ein hochgelobter Kampf, aber war es denn wirklich dieser Spitzenkampf, den man sich erwartet hat?
Also ich denke, wenn Ringsportfreunde so einen Kampf sehen können, Sönet Demirtas gegen den Magomed Murat Gaziev, das ist einfach sensationell. Da bieten sich zwei Weltklasse-Athleten die Stirn und das ist einfach sensationell. Das war so ein schöner Kampf. Für das leben wir, für das machen wir Ringen und das ist einfach schön.
Ein zufriedener Vorstand von Wacker Burghausen, Jürgen Löblein am Mikrofon von Udo Schmidt. Und Udo hat nicht nur bei Wacker Burghausen nachgefragt, sondern hat auch noch den Trainer von Johannes Nürnberg ans Mikro geholt, den Matthias Baumeister.
Matthias, wie ist der Kampf aus deiner Sicht gelaufen? Wenn man nochmal die einzelnen Begegnungen anschaut, ist alles nach deinen Wünschen gelaufen oder was hätte besser laufen können?
Also eigentlich ist schon alles... Ja, nach den Wünschen ist immer schwierig gesagt, also kann immer besser laufen. Knackpunkt war ein bisschen der Kampf von Tim Stademann gegen Johann Steinfurt. Hat ihn meiner Meinung nach am Schluss auf der Kiste gehabt, dann geht der Kampf 4-0 für uns aus und nicht 2-0 für Burghausen. Und dann schaut das Ding noch ein bisschen offener nach hinten raus aus. Aber sonst haben alle stark gekämpft, war ein super Bundesliga-Kampf heute.
Ja. Also wer das gesehen hat, man muss echt sagen, war wirklich Wahnsinn. Die Halle war nicht nur von den Temperaturen heiß, auch die Kämpfe. Ein Wahnsinnskampf. Man muss ganz klar sagen, aus meiner Sicht, Zoltan Liwai ist momentan das Maß aller Dinge in dieser Gewichtsklasse. Und in 75, wenn der international ringt, ich habe ihn auf dem großen Preis gesehen, da habt ihr schon eine Bombenverstärkung.
Ja, das ist, also er hat schon gegen Alexander Kasakiewicz bisschen, oder hat er gezeigt, was er drauf hat. Und heute war es auch nochmal eine Demonstration von der Stärke. Vor allem, er war bis Dienstag noch im Turnier in Russland, hat er 6 Kämpfe gehabt, glaube ich, und kommt heute hier mit so einer Leistung. Also, ich habe in Eugen selten so viel rückwärts laufen sehen, weil selber schon gewonnen wurde.
ja, muss man ganz klar sagen, auch am großen Preis seine Gegner meistens auf den Rückwärtsgang. Also Top-Verpflichtung, muss man sagen. Und Sömer Demirtas gegen Magomed Murat Gaziev. Wie siehst du den Kampf? Gut, zwei Weltklasse-Athleten gegeneinander. Ist natürlich der Wahnsinn, den in der Bundesliga zu sehen. Normal sieht man sowas nur auf WM oder EM maximal.
Ja, also waren für die Zuschauer Leckerbissen, würde ich sagen. Auch für uns als Trainer zu sehen, wenn so zwei Spitzenathleten gegeneinander ringen. Deswegen haben wir auch die Mannschaft heute so aufgestellt, wo wir gesehen haben, wie Burghausen da war, um den Kampf auch zu sehen.
Danke, Matthias, und viel Erfolg weiterhin.
Danke nochmal an Udo Schmidt für seine Interviews beim Duell zwischen Johannes Nürnberg und Wacker Burghausen. Burghausen gewinnt also vorläufig erstmal mit 14-10 und das hat in der Tabelle der Bundesliga Südost dieses Bild dann zur Folge. Burghausen mit 6-0 Punkten aktuell an der Spitze. Zweiter Greiz, die hatten an diesem Wochenende kampffrei, die liegen bei 4-0 Punkten. Dritter Arlberg Moos mit 4-2 Zählern. Vierter Erzgebirge Aue 2-2 Punkte. Pausa Plauen mit 2-4 Zählern auf Platz 5. Johannes Nürnberg Sechster mit 0-4 Punkten und Schlusslicht aktuell TSV Westendorf nach 3 Niederlagen zum Start in die neue Bundesliga-Saison. Und das war zum Start unserer heutigen Sendung dann die Bundesliga Südost. Wir machen eine ganz kurze Pause hier beim Ringen auf meinsportradio.de, sind aber gleich wieder zurück und dann schauen wir in die Bundesliga Südwest. Und auch da gibt es spannende Kämpfe, die wir zusammenfassen, hier gleich in unserem Podcast.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ringen auf meinsportradio.de mit Malte Asmus. Herzlich willkommen zurück in der Sendung und wir schauen in den Südwesten der Ringer Bundesliga und auf das Duell zwischen dem ASV Urlofen und TuS Adelhausen. Die Urlofener waren ja mit einem klaren Sieg gegen Riegelsberg in die Saison gestartet. Im zweiten Duell gegen Heusweiler dann am zweiten Kampftag, da liegen sie aktuell 12-11 in Führung. Es gibt allerdings noch einen Nachholkampf, der am 28.09. ausgetragen werden muss. Erst dann wissen die Urlofener, mit wie vielen Punkten sie aus dem Duell gegen Heusweiler rausgehen. Und aus dem Duell von diesem Wochenende zu Hause gegen den TuS Adelhausen gehen die Urlofener mit 0 Punkten raus, denn sie verloren deutlich mit 3-26. Allerdings war diese Niederlage im Südbaden-Derby gegen die bisher ungeschlagenen Adelhausener dann wohl auch erwartbar, ob in dieser Höhe, das ist dann allerdings natürlich die Frage. Aber lasst uns reingehen in dieses Duell, noch ein paar Highlights ansprechen. Viermal waren die Urlofener gegen Gegner von Adelhausen auf völlig verlorenem Posten. Beka Bojaschwili, der gewann gegen Nico Megerle mit 4-0 Mannschaftspunkten. Manuel Wolfer aus Adelhausen setzte sich mit 4-0 Mannschaftspunkten gegen André Schwarzkopf durch. Daniel Janicic ebenfalls mit 4-0 Mannschaftspunkten gegen Meier erfolgreich und auch Arian Günay, der konnte sich gegen Raphael Langenecker behaupten und 4 Mannschaftspunkte für Adelhausen einfahren. Auf Seiten der Urlofener, da konnten lediglich Spasov mit 2 Mannschaftspunkten gegen Falakada und Svilen Kostadinov mit 1 Mannschaftspunkt gegen Sascha Keller am Ende punkten und etwas aufs Tableau bringen. Eine klare, eine deutliche Niederlage für Urlofen, allerdings auch gegen den haushohen Favoriten, gegen den TuS Adelhausen, der natürlich damit auch weiter, das nehme ich schon mal vorweg, im Südwesten vorwegmarschiert. Vorwegmarschieren ja, aber eben noch nicht enteilen. Da hat der KSV Köllerbach natürlich was dagegen, der auch an diesem Wochenende wieder erfolgreich war, sich mit 19-4 gegen Heusweiler durchsetzte. Allerdings dieses Ergebnis auch aktuell erstmal noch unter Vorbehalt, denn es steht noch ein Nachholkampf aus in der Klasse bis 78. In der Klasse bis 98 Kilogramm Freistil, da wurde nämlich ein Nachholkampf für Gennady Kudinovic beantragt. Der muss noch ausgetragen werden. Allerdings wird das Ergebnis nichts am Sieg der Köllerbacher ändern, selbst wenn Kudinovic tatsächlich verlieren sollte. Die Heusweiler zu weit abgeschlagen. Nur 2 Zweierwertungen konnten sie an diesem Wochenende einfahren. Bojchev Bojcho, der hatte eine Zweierwertung ebenso geholt wie Daniel Meiser für Heusweiler. Aber mehr haben sie dann jetzt sich auch nicht auf das Punktekonto gekriegt. Auf Seiten Köllerbachs Da waren 3-4er-Wertungen am Ende, die dort zu Buche standen. Stanislav Kanev gegen Peter Himbert gewinnt mit 4:0. Erik Silvassi gewinnt gegen Halef Chakmak mit 4:0. Und auch Andrei Jatsenko gewinnt gegen Julian Klemann mit 4:0. Also das schon mal das Gros der Punkte für Köllerbach aus allein diesen drei Kämpfen. Und ansonsten waren dann eben noch Valentin Seimetz, Andrei Schicker, Paitim Sefai und Timo Badusch erfolgreich und trugen am Ende zu diesem klaren Vorsprung der Köllerbacher bei. Deutlich enger verlief das Duell zwischen der RG Hausenzell und dem KV Riegelsberg und am Ende stand er fest. Der erste Sieg der Hausenzeller nach Bundesliga-Rückkehr. 13:12 ging es am Ende für die Gastgeber aus. Nach dem Punktgewinn in der letzten Woche gegen Freiburg jetzt also dann der erste Sieg in der Bundesliga. 9:5 hatten die Hausenzeller schon zur Pause geführt, dann auf 13:7 ausgebaut und dann kam der Kampf in der 75 Kilogramm Freistilklasse zwischen Wladislav Wagner und Georgi Slatov und der sorgte tatsächlich für das leider etwas traurige Highlight des Kampfabends. Der Riegelsberger Slatov, der hatte Wagner schon in der Bodenlage, führte dann einen Durchdreher aus. Plötzlich schrie er aber, ließ seinen Gegner los und griff sich ans Knie. Und nach kurzer Untersuchung war dann klar, Slatov hatte sich das Kreuzband gerissen, eine ganz, ganz fiese Verletzung zugezogen bei dieser Kampfaktion. Und während die Behandlung noch durchgeführt wurde vom Arzt der Hausenzeller, da zog Kampfrichter Manuel Senn plötzlich die rote Karte und hielt sie dem Hausenzeller Wladislav Wagner vor die Nase und disqualifizierte ihn, erklärte damit den verletzten Slatov zum Sieger des Kampfes. Manuel Senn, der Kampfrichter, erklärte später dann auch, warum er Wagner die rote Karte gezeigt hatte. Aus seiner Sicht habe Wagner nämlich das Bein des Gegners beim Konterversuch gegriffen und sich damit regelwidrig verhalten. Gut, diese Auffassung teilte das Publikum nicht. Es gab Pfiffe für den Kampfrichter und Pfiffe dann im weiteren Verlauf der Begegnung, die dann durch die Hausenzeller am Ende gewonnen wurde, weil sich im letzten Duell des Abends dann Simon Günther nur mit 0:1 geschlagen geben musste gegen Daniel Decker. Damit also diese Niederlage in Grenzen hielt und Riegelsberg somit nur noch ein einziger Punkt gelang. Der Sieg ging aber an die RG Hausenzell und der Trainer der Riegelsberger, Edgar Paulus, der gratulierte hinterher auf der Pressekonferenz.
Hausenzell hat heute verdient gewonnen. Die waren immer ein Tick besser. Das war einfach so. Wenn es um die entscheidenden Punkte geht, gibt es zwei, da gibt es drei Punkte und deshalb haben sie den Sieg auch verdient. Ohne Frage.
Faire Gratulation also des unterlegenen Trainers, aber dem lag am Ende nicht nur diese Niederlage schwer im Magen, sondern auch die schwere Verletzung seines Schützlings Georgi Slatov, zumal es ja schon die zweite Verletzung eines Leistungsträgers im Laufe dieser Saison war und entsprechend damit die Saisonambitionen natürlich der Riegelsberger einen ziemlichen Dämpfer erhalten haben.
Wir haben im ersten Kampf schon in Bulgaren verloren, 75 Kilo Greco. Jetzt der Georgi, das ist bei uns ein absoluter Leistungsträger. Dann weiß man eigentlich jetzt schon, wo wir die Saison beenden. Das ist für uns als Verein, der sehr viel mit dem eigenen Nachwuchs arbeitet, ein herber Verlust. Und ich muss jetzt mal gucken, ich muss erst mal ein bisschen Fassung ringen. Wahrscheinlich reicht 2-3 Tannenzäpfle reichen nicht.
Frusttrinken also bei den Riegelsbergern, die Stimmung bei der RG Hausenzell dagegen deutlich gelöster und Marketingchef Mike Mühlemann, der hatte sich dann als Leiter der Pressekonferenz auch noch zur Leistung seiner Mannschaft, der RG Hausenzell, geäußert und vor allen Dingen zwei Leistungsträger besonders herausgestellt.
Und da möchte ich jetzt natürlich die ganzen starken Aktionen vom Stefan Hauschel mit seinem, wirklich, der hat den Punkt gerettet für die Mannschaft mit dem 0:7, aber auch dem Bubi, also wirklich Hut ab. Jetzt da, Vorname kann ich echt nicht aussprechen, Vyacheslav Sugato, ich glaube, es könnte passen. Der hat ja letztes Jahr in der Regionalliga für Rheinfelden gerungen, also für den Bubi auch schon ein bekannter Gegner. Letztes Jahr ging es deutlich für den Vyacheslav aus mit 8:1. Heute hat der Bubi gezeigt, dass er sich darauf vorbereitet hat für die erste Liga, nochmal einen Zahn zugelegt hat zum letzten Jahr, obwohl er ein Jahr älter geworden ist. Und ich möchte da wirklich auch nochmal einen extra Applaus einholen, was er da auf die Matte gebracht hat.
Und Bubi, das ist übrigens Adrian Rikorian. Der hat in der Freistilklasse bis 98 Kilogramm nur 0:1 gegen Vyacheslav Sugarko verloren und damit diese Niederlage entsprechend in Grenzen halten können, sodass am Ende dieser 13:12 Sieg für die RG Hausenzell feststand und eine von zwei Viererwertungen, nämlich neben der von Oliver Hassler gegen Kevin Arend, hatte dann auch Ivan Gidea beigesteuert. Der hatte in der Freistilklasse bis 66 Kilogramm gegen Simon Mons am Ende dank technischer Überlegenheit nach 2 Minuten 58 Sekunden das bessere Ende und 4 Mannschaftspunkte für sich. Also das auch einer der sehr hervorzuhebenden Kämpfe an diesem Abend beim ersten Heimsieg und ersten Bundesliga-Saisonsieg der RG Hausenzell in diesem Jahr. Und vom Duell zwischen Hausenzell und Regelsberg kommen wir zum Duell Hüttigweiler gegen Freiburg 2000. Und da haben sich die Freiburger mit 20:12 auswärts in Hüttigweiler durchgesetzt. Dazu kommen wir jetzt gleich mit unserem Experten, mit Benno Krieger. ASV Hüttigweiler gegen RKG Freiburg 2000, das ist unser nächstes Duell, auf das wir schauen hier beim Ringen auf meinsportradio.de. Unser Experte Benno Krieger ist wieder mit dabei. Benno, 20:12 am Ende der Sieg für die Freiburger. Bei den Hüttigweilern nach dem ersten verlorenen Heimkampf dieser Saison war man ein bisschen ernüchtert, hat gesagt, vor der Pause, da haben wir zu viel liegen lassen.
Ja, kann man so sehen. Dann denke ich mal, spielen die Hüttigweiler hier auf jeden Fall auf ihre beiden Ausländer an, die sie da im Einsatz hatten, die beiden Moldawier, Mihai Esanu und Dennis Balaue, denn die haben jeweils gegen Ausländer auf Freiburger Seite gewonnen. Und wenn man eben Ausländer ins Rennen schickt mit 7 bzw. 5 Punkten, die die Mannschaft dann nicht belasten, aber schon doch sehr viele Punkte einnehmen, dann erwartet man hier natürlich auch Punkte. Jetzt war es so, dass Dennis Balaue auf total verlorenem Posten stand gegen Armand Zwirbulis auf Freiburger Seite. Der Lette, der zeigt weiterhin, dass er sehr, sehr stark ist und auch mit 93 Kilo im Halbschwergewicht sehr viele Kämpfe gewinnen kann, hat hier 3:0 gewonnen. Und auf der anderen Seite hat erfreulich für die Freiburger Juri Simankin seinen ersten Kampf gewonnen. Der Franzose hat mit 4:0 hier gewonnen gegen Mihai Esanu. Und das waren sicherlich zwei Kämpfe, wo die Freiburger das Optimum rausgeholt haben und wo Hüttigweiler sich mehr erhofft hatte. Und ja, danach war es dann auch wieder zu wenig. In der zweiten Hälfte kommt aber auch noch ein Schachzug der Freiburger ins Spiel, den ich hier gerne ansprechen möchte. Und zwar hat man etwas Kurioses getan. Ion Vasiliachi, der Moldawier, der normal in der 80-Kilogramm-Klasse im Einsatz ist und im Freistilring, der hat 5 Kilo abgenommen und ist im 75 Kilogramm im griechisch-römischen Stil in den Einsatz gegangen und hat dort einen Schultersieg geholt gegen Kevin Grimm. Das war ein ganz guter Schachzug der Freiburger, denn es fehlt einfach bei den Freiburgern ein starker 75-Kilo-Mann im griechisch-römischen Stil. Und man hat sich hier gedacht, dass man in der 80-Kilogramm-Klasse wahrscheinlich den Kampf nicht gewinnen kann, weil Alexandru Burka beim ASV Hüttigweiler recht stark ist. Und so hat man sich entschieden, man stellt Vasiliachi ins 75-Kilogramm ins griechisch-römische Stil und hofft, dass er dort gegen Kevin Grimm eben Punkte holen kann. Dass hier sogar ein Schultersieg dabei herausgesprungen ist, war natürlich das Optimum auf Freiburger Seite.
Ist das ein Schachzug, den du den Freiburgern auch in weiteren Kämpfen in dieser Saison noch raten würdest, das so zu machen?
Kann man natürlich probieren. Es hängt natürlich immer sehr stark von dem Gegner ab. Ion Vasiliachi ist ein reiner Freistilspezialist. Der hat sehr wenig bis gar nicht im griechisch-römischen Stil bislang gerungen. Wenn jetzt ein starker griechisch-römischer Mann ringt in der 75-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil, dann lohnt es sich für die Freiburger eher, hier einen deutschen Sportler hinzustellen und den Kampf sozusagen herzuschenken. Wenn es aber wieder zu dem Fall kommt, dass ein junger deutscher Sportler oder ein junger, nicht so starker Sportler bei den Gegnern auf der Matte steht, wie zum Beispiel Kevin Grimm, der noch ein paar Jahre braucht, weil er auch noch unter 18 ist, dann kann man schon überlegen, diesen Schachzug zu machen, weil eben Ion Vasiliachi körperlich dann stärker ist als eben die etwas jüngeren Sportler, die da noch ein bisschen Zeit brauchen. Dann kann man diesen Schachzug wählen. Und dann kann es so ausgehen wie jetzt an diesem Wochenende.
Also so geht es dann aus. 20:12 am Ende für die RKG Freiburg 2000. Hüttigweiler ein bisschen ernüchtert. Gehst du davon aus, dass da die Trendwende wieder kommt? Wie würdest du es einschätzen?
Das glaube ich nicht. Also für Hüttigweiler wird es auch sehr schwer, ähnlich wie für Heusweiler und Riegelsberg. Die Mannschaften haben nicht den größten Kader und man sieht es eben hier, wenn es dann, sie haben einige starke Ausländer, wie jetzt zum Beispiel Dennis Barlau, Mihai Esanu und Mihai Bradu, doch auch Mihai Bradu hat nicht wirklich überzeugt, weil er nur 1:0 gewonnen hat gegen Maximilian Remensberger. Und dann fehlt es dem Team einfach an starken Leuten, auf die man sich verlassen kann, die Woche für Woche ihre Punkte holen. Das ist in meinen Augen momentan sind es die beiden Deutschen, Matthias Schwarz und Till Bierleck. Aber man muss natürlich auch noch sehen, wer kommt jetzt noch als Gegner beim ASV Hüttigweiler. Und da warten in den nächsten Wochen dann auch noch mal einige stärkere Vereine, denn sie müssen ja auch noch hier gegen Köllerbach kämpfen. Und gut, gegen Urlofen kann man schon noch was holen. Gegen Heusweiler wird es auch eng. Aber gegen Köllerbach wird es auf jeden Fall, denke ich, eine Niederlage geben. Und wenn man Dritter werden will in der Liga, dann kann man sich nicht so viele Niederlagen erlauben. Deswegen, denke ich, wird das schwer für den HSV Hüttichweiler.
Alles klar. Danke, Benno, für deine Einschätzung zu diesem Kampf. Und damit blicken wir auch im Südwesten der Bundesliga auf die Tabelle und sehen, der TuS Adelhausen mit 6:0 Punkten nach 3 gewonnenen Kämpfen in Folge an der Spitze. Köllerbach bei 4:0 Punkten aktuell, 3:3 Punkte hat der Dritte, die RG Hausenzell, genauso wie der Vierte, RKG Freiburg, 2000 auf dem Punktekonto. Fünfte Orloffen mit 2:2 Zählern, Sechster Hüttigweiler, 2:4 Punkte, Siebter Heusweiler, 0:2 Punkte und Riegelsberg aktuell am Tabellenende mit 0:6 Punkten. Soweit der Blick auf die Tabelle im Südwesten und nach einer kurzen Pause, da sind wir hier beim Ringen auf meinsportradio.de zurück und dann schauen wir natürlich last but not least auch noch in den Nordwesten der Ringer Bundesliga. Das gibt's gleich noch bei uns. Vorher noch der Hinweis, schaut mal rein in eure App Stores bei Google Play oder bei iOS und dort findet ihr, wenn ihr sie noch nicht habt, natürlich auch unsere meinsportradio.de App. Damit habt ihr alle Podcasts und unsere Livestreams immer in der Hosentasche, seid immer bestens informiert in Sachen Sport, nicht nur in Sachen Ringen, sondern in allen anderen Sportarten, die ihr hier auf meinsportradio.de so findet. Klickt euch mal durch unser großes Angebot an Sportevents und dann sind wir gleich wieder für euch da mit mehr Ringen auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit kommen wir hier beim Ringen auf meinsportradio.de in den Nordwesten und schauen gleich auf ein unheimlich spannendes Duell. Das spannendste Duell vielleicht neben dem Duell Lübten gegen Knackenheim, auf das wir am Ende unserer Berichterstattung über den Nordwesten kommen, nämlich das Duell Witten gegen Aachen-Wahlheim. Das war ein richtiges Herzschlagfinale, was da auf der Matte geboten wurde. Und am Ende setzten sich die Aachen-Wahlheimer mit 13:11 in Witten durch. Bei uns wieder unser Experte Benno Krieger. Benno, die Wittener, die haben ja in dieser Saison schon bewiesen, dass sie Comeback-Qualitäten haben. Jetzt hat es gegen Aachen-Wahlheim nach Rückstand zunächst geklappt, ein bisschen aufholen zu können. Richtig drehen konnten sie es aber nicht. Wo hast du die Gründe dafür gesehen?
Genau, also erstmal ist es sehr, sehr schade für die Wittener jetzt. Denn mit dem Sieg gegen die Red Devils Heilbronn sind sie wirklich super in die Saison gestartet und hatten da auch Möglichkeiten. Dann, wenn sie eben ihre Pflichtaufgaben erfüllen, hatten sie auch Möglichkeiten, sich da vielleicht auch für den dritten Platz noch für die Playoffs zu qualifizieren. Jetzt, dass es hier gegen Aachen-Wahlheim nicht gereicht hat, ja, also ich fange mal an in der 98-Kilogramm-Klasse im freien Stil. Ufuk Chandi, der hat am ersten Kampftag gegen Stefan Kehrer aus Heilbronn gewonnen und verliert jetzt gegen Zviad Mitriveli, einem ungefähr vergleichbaren Ringer, mit 3:0. Das ist natürlich eine sehr deutliche Niederlage, die er da kassiert hat. Das ist schon mal eine Sache, die auf Wittener Seite nicht so gut ausgesehen hat. Auf anderer Seite ist es nochmal das, dass in der 61-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil immer noch ein bundesligafähiger Ringer fehlt. Auf Wittner Seite hier vermisse ich Michael Trasch, den Polen. Denn wenn er gerungen hätte, dann kann man eigentlich sagen, dass Witten sogar den Kampf gewonnen hätte. Denn von den Punkten her wäre es noch drin gewesen, einen weiteren Ausländer einzusetzen. Und Tugarkan Öztürk ist leider auch noch nicht so weit, um in der ersten Liga eben Woche für Woche seine Kämpfe abzuliefern und hat mit Burja Jamali gegen einen Freistilringer verloren. Hier schenkt Witten Wochen für Wochen Punkte her, wenn da nicht langsam der polnische Ringer mal eingesetzt wird. Das ist natürlich sehr schade und ja, hinzu kommt natürlich das Herzschlagfinale, du hast es schon angesprochen. Das gab es nämlich in der 75-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil, ein absolutes Top-Duell mit Ile Koyukari, der Bronzemedaillengewinner der Weltmeisterschaften 2016 und Robert Fritsch, der Silbermedaillengewinner der U23 WM 2017. Das waren wirklich zwei Ringer absolut auf Augenhöhe. Da war es klar, dass es dort sehr, sehr eng zur Sache geht und am Ende hat eben Robert Fritsch den Sieg für sich entschieden mit 1:0 und 1:1 nach Punkten. Das war natürlich so eine Sache. Und man muss auch noch sagen, dass Witten auch noch im 130 Kilogramm im griechisch-römischen Stil, ja, es wäre auch vielleicht enger gewesen, wenn Simeon Stankovic, der Bulgare, hier zum Einsatz gekommen wäre. Denn der jetzige Ringer Alpay Kulakac stand auch total auf verlorenem Posten gegen Kasim Arash und hat hier 4 Punkte hergegeben.
Also so ging es dann am Ende aus, 13-11 für die Jungs aus Aachen-Wahlheim. Danke, Benno. Und nach diesem Herzschlag-Finale, da wird es jetzt wieder etwas ruhiger hier beim Ringen auf meinsportradio.de. Mainz 88 hat sich nach dem kampffreien letzten Wochenende zurückgemeldet und einen absoluten Kantersieg zu Hause gefeiert. 24-8 hieß es am Ende gegen den SC Klein Ostheim. Und für den Aufsteiger war es die erste Saisonniederlage nach zunächst 2 Siegen zum Start. Die Mainzer, die haben aber von Anfang an keinen Zweifel daran gelassen, wer denn der Favorit in diesem Duell ist. Und somit war für Klein-Ostheim nicht viel zu holen. 3 Siege konnten sie einfahren, immerhin eine Viererwertung durch Can Özgün. Der setzte sich durch technische Überlegenheit nach 3 Minuten und 56 gegen Ruben Herle durch. Aber das war auch die einzige Viererwertung. Ansonsten noch eine Dreierwertung durch Kevin Müller und ein Mannschaftspunkt durch Roman Duschkow. Ansonsten 7 glatte und klare Siege für die Gastgeber von Mainz 88, Ahmed Peker, mit der Viererwertung im Freistil bis 57 Kilogramm gegen Viktor Terzi. Technische Überlegenheit nach 3 Minuten 13. Tim Müller, der setzte sich gegen Sascha Büchner schon nach 1 Minute 18 klar durch. Und Timur Bitschoev, der konnte sich nach 5 Minuten und 9 mit technischer Überlegenheit gegen Markus Plodek behaupten. Und auch Yasin Jeter, der war technisch überlegen. Nach 3 Minuten 45 stand sein Sieg und standen seine 4 Mannschaftspunkte gegen Benjamin Hoffmann fest. Und damit bewies Yasin Jeter auch mal wieder, dass er tatsächlich Duracell im Hintern hat, wie der Präsident der Mainzer gerne zu sagen pflegt. Er diktierte das Duell gegen Hofmann klar und am Ende gab es eben dann die Viererwertung. Der Mainzer Coach Bichinashvili, der war am Ende rundum zufrieden, freut sich über diesen zweiten Erfolg in der Saison und auch in Klein-Ostheim. Da wird man jetzt nicht unbedingt schon schwarz malen. Die haben ja als Ziel vor allen Dingen den Klassenerhalt ausgelobt und dank der 2 Siege zum Start ist man da ja wirklich hervorragend auf Kurs und die Niederlage gegen Mainz, die wird man in Klein-Ostheim sicherlich einordnen können. Und richtig eingeordnet hat man bei den Red Devils Heilbronn offenbar auch die 13-14 Auftaktniederlage vom ersten Saisonkampf in Witten. Letzte Woche hatte man ja spielfrei bzw. kampffrei, weil das Duell gegen Mainz erstmal verschoben wurde, aber in dieser Woche war man wieder am Start und da setzte man sich dann mit 31-3 bei Düren-Merken durch und der Trainer André Puschkas, der konnte das für die Red Devils aus Heilbronn auch wieder richtig einordnen.
Und das freut uns sehr, dass wir wieder am Ball sind. Wir haben zwar eine andere Stärkemannschaft erwartet, aber aufgrund der Verletzungen und die 2 Ungar, 75 Freistile und 130 am einen Turnier in Rumänien sind, haben sie ganz schwach sich aufgestellt.
Die griechisch-römisch-Kampfklasse bis 71 Kilogramm, die mussten die Merkener sogar unbesetzt lassen und von daher gab es für Christian Fetzer einen klaren 0-4 Sieg an der Matte, also der brauchte überhaupt sich nicht zum Kampf zu stellen. Einen einzigen Kampf verloren die Red Devils aus Heilbronn ohnehin nur. Zurab Macharashvili, der konnte für Düren einen Dreier gegen Valentin Lupo einfahren.
Die Jungs haben sehr gut gekämpft. Eins in der Lage war Lupo gegen einen Georgier, der war ganz stark, aber trotzdem ist es ganz gut gelaufen, hat nur 3 Punkte abgegeben.
Und zufrieden konnte André Puschkas und zufrieden konnten die Red Devils Heilbronn dann auch mit dem ersten Saisoneinsatz des WM-Dritten Pascal Eisele sein und der hat sich bei uns auch nochmal am Mikrofon geäußert.
Für mich war es heute der erste Bundesliga-Kampf wieder und wir sind am Mittwoch erst zurückgekommen vom Trainingslager und von dem Turnier aus Polen und ich habe die letzten 3-4 Tage auch wenig trainiert, deswegen war das heute optimal. Habe mich auch auf den Kampf gefreut, bis 86 Kilo und ja, wir haben gut trainiert und in 5 Wochen ist die Weltmeisterschaft. Demnach sollte jetzt die Form auch schon gut sein und ja, Kampfverlauf hat eigentlich alles gepasst. Konnte dann frühzeitig auf Schultern gewinnen. Und ich bin gespannt, was die Runde noch mit sich bringt. Jetzt geht es auch für mich persönlich in die heiße Phase, wie schon gesagt, wegen der Weltmeisterschaft. Und schauen wir mal, wie es mit den Red Devils und meinem Team weitergeht. Und ich hoffe, dass wir uns die Playoff-Plätze sichern können und freue mich auf die nächsten Kämpfe und Einsätze.
Und darauf freut sich natürlich auch Trainer André Puskás, denn
wir haben heute gezeigt, dass Red Devils Team wieder dabei ist. Und wir werden auch natürlich die nächsten Kämpfe auch alles geben, um zu gewinnen bzw. unser Ziel zu verfolgen, im Playoff weiter zu ringen.
Und weiter ringen musste auch der SV Alemannia Nackenheim am letzten Wochenende, auch wenn der Trainer Cengiz Çakıcı verhindert war. Der konnte nämlich nicht mit zum Auswärtskampf nach Lübten fahren, weil sein Sohn Kubilay nämlich Hochzeit feierte und da musste der Papa natürlich dabei sein, aber so viel Gelegenheit zum Feiern hatte er auch nicht, denn er musste am Handy kleben. Er verfolgte das Duell gegen den RV Lübten, den Auswärtskampf seiner Nackenheimer, per WhatsApp-Live-Ticker. Die ganze Zeit war er über die Stände informiert und es ging hoch und runter in diesem Duell. Am Ende setzte sich Alemannia Nackenheim mit 17-16 durch, also er konnte gar nicht groß vom Handy aufgucken. So viel passierte auf der Matte beim Auswärtskampf. Erst im letzten Duell des Abends fiel dann letztlich die Entscheidung für Nackenheim. Tamal Levay, der war es mit einem Schultersieg, schaffte er es, Frederik Bjerrehus zu schlagen und damit seine Nackenheimer dann auf 17-12 nach vorne zu bringen und das nach einem zwischenzeitlichen 0-5 Rückstand. Letztlich konnten die Nackenheimer dann auch leichten Herzens auf den Nachholkampf verzichten, denn eigentlich sollte Ahmet Dudarov ja noch in der 98 Kilogramm Freistilklasse ja für die Nackenheimer noch einen Nachholkampf bestreiten. Der weilte zum Lehrgang in Russland, aber das war jetzt ja nicht mehr nötig. Die Punkte für die Niederlage von Dudarov, die nahm man gerne hin, denn am Ende stand der Sieg für Lübten ja fest und so blieb es dann letztlich beim 17-16 für Nackenheim. Und für Lübten, da war es die dritte Niederlage in Folge, aber man konnte letztlich bei diesem Kampf schon sehen, was in ihnen steckt. Die haben sich besser verkauft, als ihre aktuelle Tabellensituation momentan aussagt und sie haben vor allen Dingen Leistungssteigerung im Vergleich zu den ersten beiden Kämpfen durchaus auf die Matte gelegt. Lennart Wickel und Nico Graf, die hatten Viererwertungen beizusteuern und die dritte Viererwertung, die gab es von Nikolai Mohammadi im Kampf gegen Dean Erlein. Aber dieser Kampf sorgte dann auch noch für einen kleinen Aufreger, denn der Kampf musste unterbrochen werden. Beide waren mit ihren Köpfen zusammengestoßen und beide hatten Platzwunden erlitten. An der technischen Überlegenheit von Nikolai Mohammadi änderte das jedoch am Ende nichts. Und auch den Nordwesten der Ringer Bundesliga schließen wir natürlich mit dem Blick auf die Tabelle ab. ASV Mainz 88, 4-0 Punkte, damit Tabellenführer. Zweiter TV Aachen-Walheim, 4-2 Zähler nach 3 absolvierten Kämpfen, also einem Kampf mehr als die Mainzer. Dritter Klein-Ostheim mit 4-2 Punkten, vierter Nackenheim ebenfalls 4-2 Punkte, fünfter die Red Devils Heilbronn mit jetzt ausgeglichenem Punktekonto 2-2 Zählern, sechster KSV Witten 2-4 Punkte, siebter Düren-Merken mit 2-4 Punkten und am Tabellenende der RV Lübten mit 0-8 Zählern. Das war's dann auch schon wieder für diese Woche mit Ringen auf meinsportradio.de. Malte Asmus und Benno Krieger bedanken sich für euer Interesse. Wir bedanken uns natürlich auch bei allen, die mitgemacht haben an dieser Ausgabe, bei allen Vereinen, die uns mit O-Tönen und Interviews versorgt haben. Vielen Dank dafür. Macht bitte so weiter, denn nur mit eurer Hilfe können wir diesen Ringer-Podcast so ausführlich gestalten, wie wir es in diesen ersten 3 Wochen der Ringer-Bundesliga auch hingekriegt haben. Und da geht noch mehr. Da können noch gerne noch mehr Stimmen von euch als Beteiligten kommen. Dann wird die Sendung noch bunter, noch atmosphärischer und vor allen Dingen habt ihr dann noch mehr Gelegenheit, euren Vereinen die Plattform zu bieten, die eure Vereine auch tatsächlich verdienen, denn das ist ganz, ganz großer Sport, der da Woche für Woche in der Bundesliga auf den Matten gezeigt wird und den wir hier transportieren können beim Ringen auf meinsportradio.de, so auch dann in der nächsten Woche wieder. Da sind wir zurück mit der nächsten Ausgabe. Kampftag Nummer 4 in der Ringer Bundesliga, den gibt's dann wieder hier auf meinsportradio.de als Podcast zum Download. auf unserer Webseite, bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Und die lege ich euch ohnehin ans Herz, denn damit kriegt ihr nicht nur die Ringer-Podcasts, sondern alle Podcasts, die wir hier auf meinsportradio.de produzieren. Und das ist mittlerweile eine ganze Menge. Wir haben fast keine Sportart, die bei uns nicht abgedeckt wird. Also klickt euch einfach mal durch unser Angebot. Da ist bestimmt für euch auch was dabei und vielleicht seid ihr ja auch Golffans. Dann hört am Wochenende unbedingt rein. Ryder Cup hier auf meinsportradio.de. Die genauen Anfangszeiten unserer Übertragung, die kriegt ihr auf unserer Webseite und die heißt meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.